Ja, ich freue mich, dass wir mit einer thematisch vollgepackten Regierungsmedienkonferenz heute starten. Das Thüringer Kabinett hat getagt und unter anderem waren das die Änderungen des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes, ganz speziell Änderungen im Bereich der 24/7-Dorfläden und auch der aktuelle Waldzustandsbericht Thema in der heutigen Sitzung. Und wir beginnen heute mit dem Waldzustandsbericht und Umweltminister Thilo Kummer, der gemeinsam mit Corinna Geißler, der neuen Vorständin bei Thüringen Forst, den Bericht heute hier vorstellen wird und im Anschluss dann Arbeitsministerin Katharina Schenk zu den Änderungen des Ladenöffnungsgesetzes. Und damit übergebe ich direkt das Wort an Umweltminister Thilo Kummer.
Ja, vielen Dank, Frau Reeder. Auch von mir noch alles Gute im neuen Jahr. Und bevor wir in den Waldzustandsbericht einsteigen, möchte ich auch noch kurz ein paar Worte zu Corinna Geißler sagen. Sie ist seit 1.1. die neue Vorständin von Thüringen Forst gemeinsam mit Jörn Ripken und damit bin ich stolz darauf, das sagen zu dürfen, die erste Frau als Chefin eines großen Staatsforstbetriebes. Und sie bringt für dieses Amt sehr, sehr viel Kompetenz mit, hat viele Jahre jetzt das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum geleitet und dementsprechend auch unmittelbar noch mit der Erstellung des Waldzustandsberichtes zu tun, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und deshalb habe ich Sie gebeten, dass Sie mit Ihrer Kompetenz dann in die konkreten Zahlen einsteigt, nachdem ich am Anfang kurz ein paar allgemeine Betrachtungen zum Waldzustand für Sie vortragen werde. Ja, wir haben das große Glück, dass der Thüringer Wald langsam wieder ein bisschen grüner wird. Und das möchte ich sagen, nachdem wir uns quasi 8 Jahre im Ausnahmezustand befanden. Sie können sich vielleicht noch erinnern an den Orkan Kyrill, der damals in Thüringen 3,5 Millionen Festmeter Schadholz mit sich gebracht hat, Holz, was im Sturm umgefallen ist, was das Land vor riesen Herausforderungen gestellt hatte. Das größte Nasslager Deutschlands ist damals in Ottruf aufgemacht worden. Es hat massive Auswirkungen auf die Holzpreise gegeben. Das ist alles so noch im Gedächtnis der Forstwirtschaft hängen geblieben, als wäre es quasi gestern gewesen. Die letzten 8 Jahre haben fast jährlich so viel Schadholz mit sich gebracht, wie es damals bei Kyrill gewesen ist. Und das musste alles vom Forstpersonal irgendwo realisiert werden, Forstschutz musste gemacht werden, Strukturen mussten geschaffen werden, die in Thüringen wirklich nicht allzu günstig sind für einen flächenübergreifenden Forstschutz über alle Eigentumsverhältnisse. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Das steckt den Förstern auch tief in den Knochen. Und wenn Sie sich diese Zahlen, 23 Millionen Festmeter Schadholz seit 2018 mal so, naja, vor Augen halten, kann man sich diese unendliche Menge nicht. Aber wenn man es mal ins Verhältnis bringt, wir hätten in etwa ein Drittel dieses Holzes im Jahr nur eingeschlagen. Das heißt, wenn man das Ganze dann heute betrachtet, dass in den letzten 8 Jahren nicht nur Holz für diese 8 Jahre im regulären Einschlag eingeschlagen worden ist, sondern auch noch für die nächsten 16 Jahre. Und dieses Holz ist nicht mehr da. Das ist in weiten Teilen zum Glück noch verkauft worden, hat nachdem das Jahr 2020 einen katastrophalen Holzpreis mit sich gebracht hatte, wo man fast nichts mehr fürs Sägestammholz bekam, dann zumindest noch für Rücklagen bei Thüringen Forst gesorgt in den darauffolgenden Jahren und vielleicht auch bei dem einen oder anderen kommunalen und privaten Waldeigentümer, wenn er denn das Glück hatte, nicht 2020 hauptsächlich betroffen gewesen zu sein. Aber dieses Holz ist einfach nicht mehr da und das hat natürlich auch Auswirkungen, auf die ich am Ende meines kurzen Vortrags nochmal eingehen möchte. Ja, im Jahr 2025 ist das Aufkommen an Schadholz drastisch zurückgegangen. Das liegt vor allem daran, dass die Borkenkäfersituation sich wesentlich entspannt hat. Das heißt, wie das in der Natur so ist, wenn eine Population extrem wächst, dann stellen sich diejenigen, die von diesen Tieren gerne leben, auch drauf ein. Und dementsprechend haben wir also inzwischen zu verzeichnen, dass es viele gibt, die auch Borkenkäfer fressen und der Borkenkäfer deutlich zurückgegangen ist. Ja, das führte dazu, dass nach 3 Millionen Festmetern im Jahr Schadholz im Vorjahr, dann in 25 nur noch 0,5 Millionen Festmeter Schadholz angefallen ist. Und die Sanierungsmaßnahmen, die günstigen Witterungsbedingungen haben natürlich dabei auch noch mit einer Rolle gespielt. Und da will ich die Gelegenheit auch nutzen bezüglich der Sanierungsmaßnahmen, die ja viel Aufwand mit sich gebracht haben, wo auch zusätzliches Personal bei Thüringen Forst eingestellt war, um rechtzeitig den Käfer zu erkennen, da nochmal ganz herzlichen Dank auch an die Anstalt zu sagen. Ja, wir haben aktuell zu verzeichnen im Waldzustandsbericht, dass 22% der Waldbäume als gesund eingestuft werden können. 22% ist nicht viel, aber im Vergleich zum letzten Jahr sind es 3% mehr. Und das zeigt eben, dass wir langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast sind. Die Vitalität ist deutlich besser geworden. Grüner Geißler geht nachher auf die konkreten Zahlen nochmal ein und macht aber auch deutlich, wo man hier statistische Entwicklungen mit betrachten muss, weil man eben auch vor Augen haben muss, von den Fichten, die vor 8 Jahren im Waldzustandsbericht betrachtet wurden, steht nur noch ein Drittel auf der Fläche, der Rest ist inzwischen nicht mehr da. Ja, wir haben mit dem Waldzustandsbericht auch erste Erfolge der Wiederbewaldung, denn dort, wo die alten Fichten nicht mehr dastehen, ist inzwischen zum Teil schon ein neuer Wald etabliert. Die jungen Bäume haben eine deutlich bessere Vitalität als die alten. Das geht nicht nur Menschen so, das ist bei den Bäumen auch so. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist es auch wirklich ein optimistischer Ausblick, weil das, was dort inzwischen hochkommt, ist auch artenreicher und hat durchaus mehr Potenzial, künftig den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Trotzdem müssen wir feststellen, dass viele Bäume, gerade auch die Laubbäume im Kronen- und Wurzelbereich in den vergangenen Jahren massiv geschädigt wurden und sich davon auch nicht mehr vollständig werden erholen können. Und angesichts des fortschreitenden Klimawandels müssen wir auch jederzeit wieder damit rechnen, dass forstliche Kalamitäten auf uns zukommen, sei es durch Sturm. Wir hatten jetzt viel Schnee die letzte Zeit, also da kann es natürlich auch zu Brüchen infolge von Nassschnee kommen oder eben dann auch wieder durch extreme Trockenheit und die damit begünstigte Entwicklung von Schadorganismen für unseren Wald. Deshalb bleibt die Wiederbewaldung, der Waldumbau eine Generationenaufgabe und auch eine zentrale Zielstellung unseres politischen Handelns. Denn die Frage ist ja immer, wenn wir einen Waldzustandsbericht vorlegen, was zieht man daraus für Schlussfolgerungen? Die Koalition bekennt sich sehr klar zu dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe des Waldumbaus und hat dementsprechend auch mit dem Doppelhaushalt Vorkehrungen getroffen. Wir haben also im Jahr 2024, 2026 zum Beispiel 2,4 Millionen Euro mehr an der Forstförderung eingeplant, als wir 2024 in der Ausgabe hatten. Wir haben also trotz der angespannten Haushaltslage hier einen Aufwuchs, weil wir es für notwendig halten, entsprechend auch die anderen Waldbesitzer zu unterstützen, die eben mit dieser Aufgabe nicht alleingelassen werden können. Wir unterstützen ganz klar auch die Verbesserung der Strukturen, gerade im Kleinprivatwald, und werden dort sehen, wie wir künftig mithilfe der Zusammenschlüsse dann diese großen Herausforderungen eigentumsübergreifend bearbeiten können. Was zunehmend zum Problem wird, ich habe es vorhin schon angesprochen, es ist Holz für die nächsten 16 Jahre quasi eingeschlagen worden. Das steht jetzt im regulären Einschlag nicht mehr zur Verfügung. Wir haben zwar in diesen 8 Jahren deutlich weniger an Pflegemaßnahmen durchgeführt in den Beständen, die stehen geblieben sind. Das kann jetzt diese Menge ein Stück weit in den nächsten Jahren noch kompensieren, aber perspektivisch steuern wir auf deutlich weniger verfügbaren Rohstoff zu. Und das bringt natürlich auch für die verarbeitende Industrie in Thüringen, für das gesamte Cluster Forst- und Holzprobleme mit sich. Auf der einen Seite haben die Waldbesitzenden, die viel Geld brauchen, um die Jungbestände zu pflegen, weniger Einnahmen aus Holzverkauf und hohe Kosten. Und auf der anderen Seite braucht eben die Sägeindustrie auch Rohstoff, wo sie gucken muss, wo kann man sich den woanders herholen. Wir haben eine deutliche Diskrepanz zwischen Nadelholz und Laubholz. Also die Fichte war besonders stark betroffen durch den Borkenkäfer. Das heißt, es fehlt besonders viel Fichtenholz. Im Laubholz hätten wir durchaus die eine oder andere Menge, die wir noch zusätzlich zur Verfügung stellen könnten. Die wird aber von der Industrie nicht so nachgefragt. Und deshalb haben wir im Haushalt auch ein Holzkompetenzzentrum mit finanziell vorbereitet, was dann perspektivisch gerade auch für das neue Laubholzsegment Nutzungsmöglichkeiten entweder im Bau oder energetisch mit generieren soll, um dort perspektivisch eine entsprechende Nachfrage zu erreichen, weil Waldbesitzer werden nur auf andere Baumarten setzen, wenn sie perspektivisch auch eine Abnahme dafür haben. Das ist also einer der zentralen Punkte. Ein weiterer zentraler Punkt in unserem politischen Portfolio für dieses Jahr ist die Frage, wie gehen wir mit ungeklärtem Waldeigentum um? Wir haben in Thüringen etwa 10% des Waldes in ungeklärten Eigentumsverhältnissen. Diese 10% machen es uns schwer, was den Forstschutz angeht, schon seit Jahren. Da findet aber auch kein aktiver Waldumbau statt, weil sich eben niemand für diesen Wald zuständig fühlt. Und wir haben dort auch noch relativ viel Holz stehen, wo dringend was gemacht werden müsste, weil es also auch ein Stück weit von der Rohstofflücke schließen könnte. Und deshalb wollen wir versuchen, gesetzgeberisch tätig zu werden, um also nach dem Vorbild der weißen Flächen in der Landwirtschaft hier perspektivisch eine Bewirtschaftung und einen Waldumbau auch auf diesen Flächen zu ermöglichen. Das als kleinen Ausblick auf unsere Vorhaben im nächsten Jahr. Und jetzt würde ich Corinna Geißler bitten, mal in die Tiefen des Waldzustandsberichts einzusteigen, damit Sie sehen, was da für Arbeit drin steckt und wie positiv dann doch auch die Ausblicke sein können.
Also ich begrüße Sie auch erstmal ganz herzlich hier zur Regierungsmedienkonferenz. Es freut mich ausdrücklich, dass wir wieder die Möglichkeit haben, den Waldzustandsbericht vorzustellen und hier unsere Daten zur Verfügung zu stellen und diese auch zu interpretieren. Der Waldzustandsbericht ist schon ein ganz, ganz langes Datenportfolio. Schon seit 1991 übernehmen Försterinnen und Förster bei uns auf der Fläche die Begutachtung und die Inventur unserer Bestände. Und das ist auch dieses Jahr wieder so geschehen. Alle 4x4 Kilometer wird im Gesamtwald, also nicht nur bei Thüringforst, sondern über alle Eigentümer ein Stichprobenpunkt vermarkt. Der ist also Bestand, bleibt dort auch immer so bestehen. Und diesen begutachten wir. Und an diesem Probepunkt, alle 4x4 Kilometer, haben wir, das sind dieses Jahr gewesen, 315 Probepunkte. Und überall werden die Bäume angeschaut, also man schaut hoch in die Kronen und begutachtet praktisch, wie der Zustand ist. Das waren dieses Jahr 7.560 Bäume. Das ist also eine Riesenmenge, die da geleistet werden muss. Und das wird praktisch von den Revieren aus begutachtet. Das wird geschult, damit alle auch das Gleiche begutachten, weil es ist ja schon eine optische Einschätzung, und wird dann gesammelt bei uns oder doch bei uns im FFK Gotha, und daraus wird dann praktisch abgeleitet, wie der Waldzustand aussieht. Also praktisch ein ganz großes Gemeinschaftsprojekt von Thüringforst für alle Waldbesitzarten. Wichtig ist bei uns dort, dass wir wirklich, was ich gerade sagte, in die Kronen gucken und was wir dort sehen, wie verlichtet das ist. Also kann man den Himmel durchscheinen sehen, ganz dolle oder ein bisschen oder gar nicht. Also haben wir eine dichte Krone, oder ist es schon ganz locker? Das ist für alle Baumarten unterschiedlich und darauf eichen wir uns ein. Ein Punkt, den hat der Minister schon ganz kurz betont, ist, dass wir ein wenig anpassen mussten in der Methodik. Wir lieben das in der Forschung, wenn wir lange Zeitreihen haben mit einer gleichen Methodik, weil dann kann man Zahlen miteinander vergleichen und Trends ableiten. Wir hatten noch nie vor der Kalamität solche großen Ausfallraten, wie wir sie zu verzeichnen haben. Deswegen haben wir diesen Punkt speziell mit aufgenommen, um praktisch die Ergebnisse ein wenig einzuwerten. Ich habe Ihnen das hier einmal vorgetragen. Wir haben also feste Punkte und feste Bäume. Und fällt ein immer wieder aufgenommener Punkt oder Baum aus, dann nehmen wir auf, warum ist er ausgefallen und können wir einen Ersatzbaum finden. Und wir sehen, dass wir nie so viele Ausfallbäume hatten wie in den letzten Jahren. Und wenn man dann sieht, okay, die Fichte hat so und so einen Zustand, wir wissen aber, dass 20% der Bäume, die wir eigentlich sonst begutachtet haben, gar nicht mehr da gewesen sind, dann kann man schon einen Rückschluss ziehen, wie sich eigentlich der Waldzustand tatsächlich darstellt. Die größten Raten hatten wir, wie schon gesagt, mit Anfang der Kalamität 2018. Das hat sich gesteigert und gesteigert und gesteigert. In diesem Jahr haben wir einen deutlichen Rückschritt dieser Ausfallraten. Also die Bäume, die wir begutachtet haben, waren praktisch schon das Jahr davor da. Kommen wir dann gleich zu den Ergebnissen. Wie gesagt, wenn wir die ganze Zeit hoch in die Krone gucken, ist also praktisch auch das Thema Kronzustand das Wichtigste, was wir auswerten können. Und wir müssen sagen, die Kronverlichtung hat abgenommen. Also die Kronen sind wieder dichter geworden, was ein gutes Zeichen für den Wald ist. Und das bei allen Baumarten, wobei dort natürlich Unterschiede in der Ausgangssituation gewesen sind. Trotzdem muss man sagen, viele unserer Waldbäume sind immer noch stark geschädigt, insbesondere unsere Eichen zeigen immer noch eine sehr starke Kronverlichtung an. Und dieses Bild, das kennen die meisten, weil das ist unser klassisches Bild für unsere Waldzustandserhebung, aber auch hier sehen wir einen sehr positiven Trend. Der Minister hat schon gesagt, 22% sind wieder in einem gesunden Zustand. Das ist ein kleiner Anstieg zum vorigen Jahr. Natürlich noch nicht so wie vor der Kalamität. Dennoch ein positives Signal. Und was besonders wichtig ist, wenn ich hier Augenmerk auf den roten Balken lenken kann, wir haben also eine Verschiebung aus den leicht geschädigten in die stark geschädigten, in die positive Richtung, was schon mal ein guter Punkt ist. Auch der Waldflächenanteil der deutlichen Schäden hat also gegenüber 24 deutlich abgenommen. Ich habe Ihnen das für die einzelnen Baumarten einmal aufgetragen und das sind schon große Werte. Also so große Werte sind wir eigentlich nicht gewöhnt. Also bei der Fichte sind 13% Differenz bei den deutlich geschädigten Flächen, bei der Buche auch 13%, das ist wirklich viel, bei der Eiche 11. Nur bei der Kiefer haben wir einen kleinen Ausreißer, dort hat es sich nicht ganz so entwickelt. Aber bei den anderen Baumarten sehen Sie das. Warum haben wir denn so einen positiven Trend? Das dürfte eigentlich aus der Methodik sich ein wenig darstellen. Die Entnahme der stark geschädigten Bäume hat stark gefunden, sowohl in der Fichte, die Baumart, die am häufigsten vorkam, muss man so sagen, aber auch bei den Altbuchen, die stark abgestorben sind. Die sind raus aus der Waldzustandserhebung. Unser Bild ist also praktisch das der Überlebenden, wenn man das so konstatieren darf. Und das ist positiv, es haben sich jüngere und vitalere Waldgenerationen entwickelt. Es ist genau so, alte Menschen leiden auch mehr unter dem Klimawandel, also wenn es kalt und wenn es heiß ist, so ist es auch bei den Waldbäumen und jüngere Menschen, wenn sie an ihre Kinder denken, die juckt das überhaupt nicht, die gehen gerne Schnee fahren, auch bei Minusgraden und die gehen auch bei plus 30 Grad noch auf dem Spielplatz rumtoben. Genauso ist es bei den Waldbäumen auch, also die jüngeren Bäume können das einfach besser ab. Was man auch sagen muss, wir hatten in 24 ein wirklich günstiges Waldklima. Es war schön feucht, es war schön regnerisch. Manche würden sagen, das war aber ein Punkt-Punkt-Punkt-Sommer. Für einen Wald war es klasse, genau wie wir uns das gewünscht haben. Und wir hatten wenig Wurf- und Bruchholz. Wurf- und Bruchholz ist für uns immer so ein Signal, wenn viel umfällt, dort kann sich viel Schädlinge entwickeln und die können schnell rausfliegen. Fluppern und andere Bäume befallen und das hat man wenig, auch ein guter Grund, warum es nicht so stark angestiegen ist. Und, auch das wurde schon ganz kurz erläutert, die Gegenspieler konnten echt an Fahrt aufnehmen und auch die Pilze, die so die Borkenkäfer schon im Baum bekämpfen, haben deutlich zugenommen. Ja, und dann komme ich schon zum Schluss, weil das ist mir ganz wichtig, wir haben eine positive Entwicklung im Wald. Aber nach wie vor massive Schäden, das darf man nicht verheimlichen, und auch ein hohes Potenzial für Folgeschäden, aufgerissene Bestände, verschiedentlich Kronbrüche und natürlich auch die Extremwerte, die weiter zunehmen. Der Klimawandel ist nicht beendet, der Klimawandel läuft ganz normal weiter und kommt wirklich mit verschiedenen Hitzewellen, Dürrewellen, Spätfrösten, alle diese Extremwerte sind für unseren Wald so bedeutend und diese nehmen deswegen leider zu und wir müssen weiter schauen, dass wir insbesondere mit dem Waldumbau weiter vorankommen, viele Baumarten auf der Fläche haben, die alle ihre Stärken und Schwächen dann gut kombinieren. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Pflegemaßnahmen, die wir im Wald angefangen haben, weiter fortsetzen. Das gilt für Thüringforst, das gilt aber auch für alle anderen Waldbesitzenden bei uns in Thüringen, dass praktisch die Bestände zu dieser Mischung auch hinerzogen werden. Und das bedeutet schlussendlich, die Anforderung an alle Waldbesitzer, egal welcher Couleur, bleibt und ist enorm hoch. Und damit wäre ich schon am Ende und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Corinna Geisler, und auch vielen Dank an Thilo Kummer für diesen Einblick in den aktuellen Waldzustandsbericht, der doch positive Signale sendet. Und damit gebe ich die Runde frei für Nachfragen. Ja, bitte. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, welchem Medium, und wir haben Mikrofone. Genau, wenn Sie vielleicht sich das schnappen, was am Rand steht, dann können nämlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die das digital hier verfolgen, die Fragen mithören.
Wunderbar.
Super, danke.
Also genau, Sascha Mohnke vom Oskar am Freitag für die Thüringer Lokal-TV-Sender. Und zwar, Herr Kummer, wir würden gerne wissen, wie blicken Sie denn jetzt auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre zurück? Auch mit in Hinsicht auf die Arbeit der rot-rot-grünen Regierung. Hätte man eventuell andere Maßnahmen ergreifen können? Was hat sich jetzt auch unter dem BSW verändert? Also unter der neuen Promer-Regierung, Entschuldigung.
Also ich glaube, die letzten gut 8 Jahre, die diese Extremsituation dort entsprechend geprägt hat, waren sehr herausfordernd, und da sage ich jetzt mal mit nicht nur mit Blick auf die rot-rot-grüne Landesregierung, sondern generell mit Blick auf den ganzen Landtag. Der Landtag steht zu seinem Wald. Und das, was in diesen Jahren gemacht wurde, war, dass man bei Thüringen Forst, wo ursprünglich vorgesehen war, dass es einen Personalabbaupfad geben sollte, dass die Zuführungen ständig abgeschmolzen werden sollten, dass man gesagt hat, nein, wir müssen das beenden. Wir sind nicht mehr in Friedenszeiten, sage ich jetzt mal, wo ein geordnetes Geschäft durchläuft, sondern dass man gesagt hat, wir müssen die Zuführung anpassen, um mit dieser Krisensituation umgehen zu können. Das hätte sicherlich in der einen oder anderen Hinsicht noch besser laufen können. Ich sage mal, ich habe selber 2019 eine Novelle des Waldgesetzes weitgehend federführend mit auf den Weg gebracht, wo wir versucht haben, bestimmte zusätzliche Möglichkeiten zu geben. Auf der einen Seite ging es darum zu sagen, okay, wir haben aus Kyrill gelernt, dass Naturverjüngung länger braucht als die 3 Jahre, die man damals vorgesehen hatte, wo dann wieder bepflanzt werden musste. Deshalb haben wir 6 Jahre Zeit gegeben, damit eben nicht gepflanzt wird und hinterher wächst die Verjüngung von sich aus drüber und dann muss man die Verjüngung wieder wegnehmen, weil man ansonsten die Fördermittel für die Baumpflanzung zurück hätte zahlen müssen. Die andere Geschichte war aber, dass man gesagt hat, wir wollen den Forstschutz anders aufstellen. Und gerade der Forstschutz bei den unbekannten Eigentümern ist was, das hat die Revierleiter wirklich an die Grenzen gebracht. Die Ersatzvornahmen, so wie sie aktuell noch geregelt sind, sind ausgesprochen schwierig. Und hier ein leichteres Handhaben zu ermöglichen, das war ein Punkt, wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte in der Vergangenheit und wo ich auch den Eindruck gewonnen hatte, das ist aber nicht nur eine Geschichte, die Thüringen betrifft, sondern die gesamte Bundesrepublik, dass weil man eben gesagt hat, okay, die Fichte ist nicht mehr der Baum der Zukunft, die wird das hier nicht lange durchhalten, dass man ein bisschen fahrlässig mit der Fichte umgegangen ist. Weil aus meiner Sicht die Fichte so lange erhalten bleiben muss, wie es geht, denn unter ihrem Schirm wächst die neue Baumartenvielfalt wesentlich besser ran als ohne Fichte. Und unsere Vorfahren haben die Fichte nicht umsonst gepflanzt. Ich habe ja vorhin mal kurz was zu den Bedarfen der Sägeindustrie gesagt. Wir werden also auch gucken, wie perspektivisch die Fichte dort, wo sie hingehört, in der Mischung wieder eine entsprechende Rolle spielt. Ja, ich hoffe, das hat Ihre Frage soweit beantwortet.
Eike Kellermann. Jetzt müssen wir kurz warten, dass wir den Kanal aufschalten. Und ihn hören.
Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, ich bin zu hören.
Ja.
Wunderbar. Vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich würde gerne 2 Fragen loswerden. Zum einen, gibt es denn schon neue Baumarten oder haben sich denn schon neue Baumarten herauskristallisiert, die besonders für den Waldumbau geeignet sind? Das wäre Frage 1. Und die 2. Frage, Thüringen Forst hat ja jetzt die Möglichkeit, auch Energieerzeugung Projekte zur Energieerzeugung eben umzusetzen, zum Beispiel auch Windprojekte in der Pipeline.
Jetzt haben wir den letzten Teil nicht ganz verstanden. Können Sie noch mal die letzte Frage wiederholen, Herr Kellermann?
Gerne. Es geht mir um die Möglichkeit, die Thüringen Forst jetzt gegeben wurde, Energieprojekte umzusetzen.
Immer an der gleichen Stelle. Ja. Irgendwas soll hier nicht ankommen. Also erstmal die Frage 1.
Ich würde Frau Geißler bitten, zur Baumartenempfehlung was zu sagen. Ansonsten würde ich bei der zweiten Frage allgemein was zu der Nutzung der Änderung des Thüringen-Forst-Errichtungsgesetzes im Bereich erneuerbare Energien sagen, wenn das trifft, was Herr Kellermann als Frage hatte.
Also vielleicht sprechen wir zum Thema Waldumbau noch mal ein paar Sachverhalte an. Also es wird keine Baumart geben, die alles kann. Das ist einfach so. Es gibt Bäume, die sind nicht spätfrosttolerant, dann gibt es andere Bäume, die können mit der Hitze nicht, dann gibt es andere Bäume, die haben ganz flache Wurzeln, die kriegen das Grundwasser nicht, also ganz unterschiedlich. Jede Baumart hat also seine Spezifika, sodass wir neue Bäume eigentlich so gar nicht etablieren können, weil jede Baumart hat was. Wichtig ist für den Waldumbau, dass wir vielfältig bleiben, dass wir praktisch wie in so einem Portfolio an Aktien ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen, die bei uns auf den Standorten dann gut wachsen. Selbstverständlich schauen wir auch ein wenig über den Tellerrand hinaus. Sie kennen unsere unterschiedlichen Versuche mit Hemlocktanne, mit Orienbuche. Die stellen wir immer wieder vor, auch mit verschiedenen Eichenarten, wo wir beobachten, wie diese Baumarten bei uns unter den jetzigen Bedingungen wachsen und wie wir hoffen, wie sie praktisch auch unter den zukünftigen Bedingungen wachsen. Der Baumartenversuch hat einen Nachteil. Es geht leider nicht so wie in der Landwirtschaft. Man probiert 2 Jahre aus, guckt, ob die Maissorte passt und fertig. Sondern leider wächst so ein Baum, bis wir überhaupt irgendwelche Empfehlungen geben können. 50 Jahre, sage ich mal, um überhaupt erst mal zu schauen, passt der bei uns und passt der auch in unsere Bestände hinein. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Baumartenempfehlungen auch für nichtheimische Baumarten, die schon etwas etabliert sind, die schon etwas untersucht sind. Vielleicht schon einen kleinen Ausblick. Wir sind gerade dabei, die Baumartenempfehlungen, die ja derzeit gelten, zu aktualisieren, um noch mehr darauf den Fokus zu lenken, welche Bestände passen unter welchen Klimabedingungen, die wir erwarten, dann an diesen Standorten ganz besonders. Also wir bleiben bei vielen Baumarten und nicht bei einer wollmilchlegenden Sau, sondern wir versuchen ganz praktisch möglichst viele Baumarten auf die Fläche zu kriegen.
Ja, hat der Kellermann was geschrieben?
Ich habe noch nichts geschrieben.
Gut,
jetzt gehen wir mal davon aus, in die Richtung, wie ja, Sie es gesagt hatten.
Dann kurz etwas zur Änderung des Thüringen-Forst-Errichtungsgesetzes. Es war in der Vergangenheit strittig, ob Thüringen-Forst eigene Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien errichten darf. Der Landtag hat mit dem Forsterrichtungsgesetz jetzt dort eine Klarstellung getroffen und hat gesagt, ja, Thüringen Forst darf das, allerdings mit einer Einschränkung bei der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Windenergie, wo gesagt wurde, hier muss eine kommunale Bauleitplanung erfolgen, um eben die Standorte im Einvernehmen mit den Kommunen, mit den Menschen vor Ort festzulegen, damit es hier auch eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür gibt. Das ist ein Eigentümerhandeln, was die Koalition sich entsprechend vorbehalten hat. Also die Vorranggebiete, die die regionalen Planungsgemeinschaften ausweisen im Wald, sind ohne Betrachtung des Eigentums. Da richten sich die Planungsgemeinschaften nach den entsprechenden Regelungen. Also gibt es da Wind, gibt es da naturschutzfachliche Gründe, die dagegen stehen? Wie sind die Abstände zur Wohnbebauung? Das sind die Kriterien, nach denen die Planungsgemeinschaften allgemein die Vorranggebiete ausweisen. Und die Eigentümer der betroffenen Flächen in den Vorranggebieten, die können noch eine Eigentümerentscheidung treffen. Will ich dieses Angebot nutzen oder will ich es nicht nutzen? Und wir haben für Thüringen Forst gesagt, wir wollen es dort nutzen, wo die Kommunen sich das wünschen. Und da wird es dann entsprechende Projekte auch geben. Diesbezüglich gibt es aktuell noch kein konkretes Projekt, ist ja auch klar. Eine kommunale Bauleitplanung, die muss halt von dem Gemeinderat, von dem Stadtrat auch beschlossen werden. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die sich an Thüringen Forst gewandt haben, mit der Bitte, für ihre Betriebe im energieintensiven Bereich preiswerte Energie über Windkraft zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel durch Direkteinleitung. Das muss also von einer kommunalen Bauleitplanung dann noch mit untersetzt werden, wenn das am Ende zu einer Errichtung von Windkraftanlagen durch Thüringenforst führen soll, wo die Anstalt öffentlichen Rechts dann die Anlagen auch selber betreiben kann nach dem Gesetz und damit eben auch eine Einnahme erzielt, um diese Herausforderungen im Waldumbau, die ich vorhin beschrieben habe, zu finanzieren. Denn auch Thüringenforst wird künftig im Betrieb Schwierigkeiten haben, sich mit den Einnahmen selbst zu finanzieren, dadurch, dass jetzt diese große Menge an Rohstoff weggebrochen ist. Thüringenforst hat in der Zeit der letzten Jahre eine Rücklage bilden können und im Koalitionsvertrag ist verankert, dass diese Rücklage für rentierliche Investitionen verwendet werden darf. Da richten wir eben den Blick auf erneuerbare Energien. Ich will aber auch dazu sagen, dass für mich dort besonders im Fokus steht die Frage der energetischen Nutzung des Pflegeholzes, was in Zukunft auf den Flächen aufwächst. Corinna Geisler hat diesen jungen Wald kurz beschrieben. Er ist baumartenreicher als früher und ich muss dort sehr zeitig eingreifen in der Pflege, um eben kommenden Generationen auch mal wieder ein Sägestammholz, ein Wertholz zu hinterlassen. Ohne Pflege wird das nichts. Dann wachsen die alle dünn nach oben, haben oben einen kleinen Puschel als Krone und sind sehr instabil. Deshalb muss man dort frühzeitig rein. Diese Pflege, die kann ich aber nicht einfach mit einem Harvester machen, so wie wir das klassisch in der Fichtenernte kennen, weil ich eben die Baumart erkennen muss und ich muss entscheiden vor Ort, ja, welcher Baum soll denn hier der Zukunftsbaum sein. Und dementsprechend ist das mit relativ hohen Kosten verbunden. Wenn man sich anguckt, was wir aktuell für Industrieholz kriegen, dann ist klar, damit kann ich diese Leistung auf der Fläche nicht finanzieren. Und wenn ich mir Energiepreise angucke, und da gehe ich immer mal von Kilowattstundenpreisen aus, sind die Kilowattstundenpreise für jemanden, der privat Heizöl kaufen muss, bei Holz wesentlich günstiger. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, hier hat Holz durchaus auch eine Möglichkeit. Wir werden also in der kommunalen Wärmeplanung gucken, dass wir Angebote mit unterbreiten von Thüringenforst, dass die AR dort selbst mit einsteigen könnte, um eben für diesen Rohstoff, der jetzt als nächstes im Wald flächendeckend zur Verfügung steht, auch eine entsprechende Nachfrage zu generieren, die anschließend wieder zu einer Auskömmlichkeit in der Pflege führt.
Man hatte inzwischen geschrieben, aber ich glaube, die Frage ist beantwortet, ob es aktuell konkrete Projekte im Thüringenforst bereits für Windkraftanlagen gibt. Und das hatten Sie ja gesagt, gibt es aktuell noch keine. Deswegen, ich hoffe, dass er uns auch verstehen kann, weil es leichte technische Verbindungsprobleme gibt, sagte er. Gibt es weitere Fragen zum Waldzustandsbericht? Wolfgang Henschel, MDR.
Ich hätte zwei Fragen, wenn ich die stellen darf. Und zwar, dieser beschworene Waldumbau, kann man da schon irgendwie beziffern, wie groß die Flächen sind, auf denen der bereits stattgefunden hat? Auch gerade gemessen an den Schadflächen, die seit 2018 entstanden sind. Und vielleicht noch die zweite Frage, weil ja das Klima 2024 offenbar recht günstig war für den Wald. Ich meine, 2025 war ja auch kein brüllend heißer Sommer. Hat der vielleicht auch nochmal geholfen, den Waldzustand ein bisschen zu verbessern? Kann man da schon eine erste Prognose stellen?
Frau Geisler, wollen Sie? Also vielleicht gleich zur ersten Frage. Wir haben eine Expertenschätzung gemacht, wie die 132.000 Hektar sich jetzt so verteilen und wie viel man dort aktiv wiederbewalden muss. Wir gehen davon aus, dass ca. 25% sich durch Naturverjüngung ganz alleine wiederbewaldet und auch schon eine recht gute Mischung etablieren wird, wo man natürlich dann pflegend eingreifen muss. Das wird sein. Auf 25% der Fläche gehen wir davon aus, dass wir eine zu ergänzende Verjüngung haben. Das kann auch 25 bis 40% sein, Pi mal Nase. Und der Rest muss aktiv wiederbewaldet werden. Und in dieser aktiven Wiederbewaldung, dort müssen die Bäume schon so etabliert werden, dass es ein Waldumbau ist. Das ist auf den Schadflächen. Man muss natürlich gleichzeitig noch mal gucken, wo müssen wir Waldumbau auch in bestehenden Flächen machen. Also wenn man jetzt so durch den Thüringer Wald fährt, ist es ja Gott sei Dank so, dass wir es geschafft haben, doch nicht den ganzen Thüringer Wald so auszusehen zu lassen wie in anderen Regionen in Deutschland, sondern es stehen dort noch große Fichtenkomplexe. Und dort müssen wir relativ schnell und auch andere Waldbesitzenden einen Unterbau oder eine natürliche Verjüngung reinbekommen, um dort auch den Waldumbau zu etablieren. Und das sind schon noch eine ganz ganzer Teil an Flächen, weil wir das in den letzten Jahren nicht machen konnten. Die Bestände sind immer dichter geworden und dunkeln dann praktisch unten drunter die Naturverjüngung aus. Und dort wird jetzt ein großer Arbeitsschwerpunkt in dem Bereich auch liegen. Also einmal Schadfläche zu den Prozentanteilen wie ungefähr eingeschätzt und dann da, wo es noch steht, dort relativ schnell in die Reihenbestände reinzugehen, damit wir dort einen Anteil hineinbekommen. Zweite Frage war... Können Sie die zweite Frage bitte noch machen?
Die zweite Frage war, ob das Klima 2025 vielleicht ein bisschen geholfen hat, nochmal.
Also das Klima 2025 war gar nicht so ein einfaches Klima. Also wenn man so die Statistiken anschaut, war es doch trockener als gedacht und es war auch wärmer als gedacht, auch wenn man das gar nicht so gemerkt hat. Also es war eigentlich nicht so waldfreundlich, aber komischerweise kam der Regen für die Waldbäume immer genau zur rechten Zeit dann, wenn es gerade kritisch wurde mit der Trockenheit. Also es war nicht so wie die Jahre davor, wo wir praktisch in manchen 2 Meter oder 1 Meter Schichten überhaupt gar kein Wasser mehr gemessen haben. Also es kam immer so zur rechten Zeit, sodass wir davon ausgehen, dass die Waldzustandserhebung 26, wobei man kann es eigentlich noch nicht sagen, weil wir auf das Frühjahr warten müssen, etwas besser aussehen könnte. Bisschen schwierig ist die Lage gerade jetzt im Winter, weil so richtig dolle geschneit hat es eigentlich noch nicht. Und als es jetzt so kalt wurde und dann geregnet hat, fließt es halt auch relativ schnell von oben wieder ab und kann gar nicht langsam einsickern. Also da müssen wir ein bisschen schauen. Wobei man sagen muss, also im Oktober und so, als die Knospenanlage war, sah es nicht so schlecht aus. Ja, aber es war wärmer und trockener, als man so als Person gedacht hat. Ja. Aber für die Fichte war es erstmal gut. Da war es immer richtig, dass der Borkenkäfer dann kam, wenn die Fichte ein bisschen Wasser hatte. Also das war gar nicht so schlecht.
Zur ersten Frage vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir beraten gerne alle Waldeigentümer, die das wünschen. Das macht Thüringen Forst als Dienstleistung. Und bevor man jetzt einfach wild drauf losläuft, ich habe eine Schadfläche in meinem Wald, ich muss jetzt hier unbedingt gleich pflanzen, ist es gut, sich beraten zu lassen, weil viele Wege zum Erfolg führen. Und ich denke, dass Naturverjüngung wirklich für einen großen Teil der Waldflächen in Thüringen die Lösung sein kann. Neben der Pflanzung gibt es auch die Möglichkeit der Saat. Der Samen, der sucht sich aus, wann ist die richtige Bedingung, um zu keimen. Die Pflanze, die ich aus der Baumschule in den Boden bringe, die kann sich das nicht aussuchen. Und wenn das Frühjahr dann hinterher trocken ist, dann vertrocknet es. Dann muss ich Fördermittel eventuell wieder zurückgeben. Also deshalb sich wirklich beraten lassen. Viele Wege können zum Erfolg führen. Und Thüringen Forst ist da gerne mit dabei zu helfen, den richtigen Weg zu finden.
Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, weder digital noch hier im Raum. Dann danke ich ganz herzlich Corinna Geißler von Thüringen Forst und Thilo Kummer, Thüringens Umweltminister, für diese Ausführungen.